IT easy as can be. Der Podcast des IT-Management-Dienstleisters Ask Your Ban zu aktuellen Fragen und Lösungen rund um die Themen Cloud-Lösungen, IT-Infrastruktur und IT-Security für kleine und mittlere Unternehmen.
Hallo Bernhard, schön, dass wir beide heute wieder eine Folge miteinander gestalten. Schön, dass du da bist.
Einen schönen Tag auch von meiner Seite.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute behandeln wir ein wirklich brandaktuelles Thema, nämlich IT-Security. Ja, Bernhard, du wirst uns vom Leid erzählen, wahrscheinlich den viele Kunden erleiden müssen oder erfahren müssen.
Ja, natürlich. Ja, wir sind ständig damit konfrontiert, natürlich unsere Systeme möglichst sicher zu halten bei den Kunden. Aber wir erleben natürlich auch ja immer wieder mit, wenn Kunden in die Situation kommen, dass Angriffe auf das Unternehmen stattfinden in unterschiedlichsten Formen. Und es ist mittlerweile ein tägliches Business von IT-Betreuern, sich um dieses Thema Sicherheit und Security zu kümmern.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Man hört wirklich ringsum, jeder hat schon irgendetwas in dieser Art und Weise erfahren müssen. Und darum haben wir uns ja gedacht, dass wir uns heute mit einer aktuellen Folge um dieses Thema kümmern. Bernhard, wie heißen denn die Sicherheitsbedrohungen, mit denen du und das Team von Ask Your Ban derzeit bei euren Kunden im Einsatz seid? Benennen wir sie mal.
Ja, es gibt hier unterschiedliche Angriffsvektoren oder Angriffsthemen und hierzu zählt zum Beispiel Phishing, das Thema Ransomware, Verschlüsselung gesamtheitlich, das Thema DNS-Spoofing, die sogenannten Zero-Day-Exploits, das Thema Denial of Service und speziell im Bereich der Softwareentwicklung sind es Themen wie Cross-Site-Scripting, Man-in-the-Middle oder SQL-Injection.
Nicht gerade wenig, womit man sich sicherheitstechnisch da so herumschlagen muss, um Gottes Willen, und gefordert ist. Und beide Seiten, die Unternehmen, eure Kunden und natürlich auch ihr. Ich glaube, jetzt können sich manche Hörerinnen und Hörer nicht sehr viel vorstellen, was diese Bedrohungsszenarien im Einzelnen sind. Darum gehen wir sie mal durch und schauen mal, was passiert genau bei diesen Angriffen. Was wollen die Cyberkriminellen erreichen und welche Auswirkungen kann eine Security-Attacke haben? Mhm. Bernhard, beginnen wir mal bei Phishing. Was passiert da und was soll erreicht werden?
Ja, ich denke, das Thema Phishing kennt man wahrscheinlich am meisten. Hier geht es darum, um auf unterschiedlichen Wegen zu Anmeldeinformationen von Benutzern zu kommen. Ja, wir kennen das klassische Mail von DHL, dass eine Sendung angekommen ist und man möge sich bitte über den Link bei dieser Sendung dann anmelden und gibt dann seinen User und sein Passwort bekannt. Also das, hier besteht ganz groß das Interesse von den Angreifern, an den Usernamen und an das Passwort zu kommen und somit dann den Zugriff zu den Systemen zu halten, wie Mails oder irgendwelchen anderen Online-Diensten.
Das heißt, als Auswirkung kann passieren, dass man sich auf Mail-Accounts, wie du schon gesagt hast, einloggt, aber auch auf natürlich alle Anwendungen, wo wir sonst dasselbe Passwort verwenden.
Korrekt, genau. Das kommt noch dazu, dass wir auch immer wieder gewohnt sind, auf unterschiedlichen Plattformen die gleichen Usernamen, die gleichen Passwörter zu verwenden und genau darauf zielt die Phishing-Attacke ab. Ja, das sind Mails, die sehr echt sind, die ja oft im Unternehmenskontext auch geschrieben werden und dann immer wieder dazu auffordern, einen Link anzuklicken mit der Bitte, dann ja Usernamen und Passwort einzugeben. Und das ist ein generelles No-Go, keinen Link zu öffnen und schon gar nicht einen Usernamen und ein Passwort bekannt zu geben.
Dann vielleicht für Fortgeschrittene, in dem Fall der leidvollen IT-Security-Erfahrenen, ist man schon bei, wenn man den Begriff Ransomware kennt. Bernhard, was passiert denn da und was soll erreicht werden?
Ja, Ransomware hat einen anderen Hintergrund. Hier geht es darum, um wirklich einen aktiven Schaden zuzufügen. Wir sprechen hier einfach von Verschlüsseln von Daten, Verschlüsseln von Datenträgern, Verschlüsseln von ganzen Systemen. Ja, hier ist das Ziel, in das System einzudringen, auch mit unterschiedlichen Methoden, entweder über die Firewall oder auch wieder über ein Mail und dort dann entsprechende Programme oder Scripts auszuführen, die einzelne Dateien, Ordner, Festplatten oder das ganze System verschlüsseln. Hier geht es wirklich darum, das System lahmzulegen oder Daten nicht brauchbar mehr zu machen, um dann quasi Geld zu fordern oder Lösegeld zu fordern, um diese Daten wieder zu entschlüsseln.
Also das sind diese Meldungen, die oftmals in die Medien kommen.
Korrekt.
Ich glaube, Energieträger waren davon betroffen, wo Lösegeldforderungen gemacht wurden. Wie aus deiner Erfahrung nützt das dann eigentlich was? Also gleich, wenn man Lösegeld bezahlt, werden da die Daten wieder freigegeben oder ist das eigentlich eh alles, wie man so
Ja,
schön sagt, wie der Fisch?
Das ist ganz spannend. Wir haben einen Kunden, den wir übernommen haben, der gehackt wurde. Und die mussten letztendlich einen Teil der Daten entschlüsseln lassen. Und die Meldung ist so quasi, das war die beste IT-Betreuung, die sie je gehabt haben. Ja. Also da stehen Systeme dahinter, da stehen große Firmen dahinter, die den Kunden dann auch sehr gut betreuen im Entschlüsseln. Das ist ganz witzig. Ja. Also die machen das wirklich professionell und kümmern sich darum, dass die Daten entschlüsselt werden, sobald man den Bitcoin oder das Geld quasi, meistens ist es Bitcoin, überwiesen hat. Ja. Aber man weiß halt nicht, ob die dann aus dem System draußen sind oder nicht. Das heißt, das Entschlüsseln funktioniert, aber natürlich nur gegen Einwurf von Bitcoin, ja.
Okay, also man könnte es eigentlich ein Startup der kriminellen Variante nennen, oder?
Ich würde es gar nicht mal ein Startup nennen. Es sind wirklich ja, eigene Organisationen, die sich genau das machen, die nichts anderes machen, wie versuchen zu verschlüsseln, Kunden zu identifizieren, die Lücken haben und natürlich dann auch, ja, weil letztendlich geht es darum, den Bitcoin zu bekommen oder die Bitcoins zu bekommen, dann auch entsprechend entschlüsseln. Man entschlüsselt dann immer einen kleinen Teil, dann fordert man mehr und so werden halt dann entsprechend die Daten, ja, entschlüsselt.
Ja, wirklich, wenn einem das als Unternehmen trifft. Bernhard, DNS-Spoofing, ja, das ist jetzt schon wirklich etwas für die sehr Fortgeschrittenen. Was versteckt sich denn hinter dem Begriff und was soll erreicht werden?
Das Ziel ist auch hier wieder, etwas zu verfälschen, etwas vorzutäuschen, was man nicht ist und dadurch wieder zum Beispiel an Benutzerinformationen zu kommen. Klassiker wieder, ich gehe auf eine Webseite, die sehr ähnlich, sehr echt ist und es werden hier quasi einfach die Seite wird umgeleitet auf eine Fake-Seite. Das heißt, hier werden falsche IP-Adressen vorgetäuscht. Schaut echt aus, die Seite. Ich nehme irgendeine Webseite her, werde umgeleitet auf eine andere Seite und melde mich dort an. Also wieder das gleiche Ziel, vortäuschen von etwas, ähnlich wie bei Phishing, und dann an die Benutzerdaten zu kommen.
Bernhard, aber ich eine Frage dazu. Und zwar Spoofing habe ich unlängst gehört, gibt es ja auch mit Handynummern. Das heißt, es wird eine falsche Handynummer vorgeschickt und jemand zum Beispiel etwas verkauft. Ja. Das heißt, wenn es all diese Möglichkeiten auch mit den mobilen Applikationen gibt, also nicht nur eine Handynummer vorzuschicken, sondern auch zum Beispiel mit dem Handy auf eine falsche Webseite zu gehen. Wie bin ich denn dann mit den mobilen Devices geschützt?
Es gibt jetzt für jedes dieser Themen gibt es unterschiedliche Schutzmechanismen, aber gewisse Themen, muss man einfach wirklich sagen, zählt der Mensch und hier ist wichtig, dass der Mensch auch interagiert. Ja, ich könnte heute auch im Namen von jedem auf dieser Welt ein E-Mail verschicken. Jetzt gibt es Systeme, die im Hintergrund das kontrollieren, ob das Mail eh von einer autorisierten Stelle kommt. Dann kommen die Mails an. Wenn es nicht von einer autorisierten Stelle kommt, dann gehen sie in den Spam-Ordner. Wir sprechen hier ja von diesen SBF-Records, von DKIM, von DMARC. Das heißt, da gibt es einfach schon Systeme, die prüfen auf die Echtheit. Und ähnlich ist es beim DNS-Spoofing. Gibt es auch Systeme, die prüfen, ob diese Zuordnung der IP-Adresse zur Domäne korrekt ist. Das sind die technischen Hilfsmittel, die wir haben. Aber es gibt natürlich, ja, das beim Telefon, das kenne ich selbst auch bei mir. Da bin ich, ja, da wüsste ich heute noch keinen Schutz und glaube, da gibt es auch keinen wirklichen keinen Schutz noch. Dass man diese falsche Telefonnummer vortäuscht, das ist etwas, wo man, denke ich, ja, wo die Mobilfunkprovider das lösen müssen. Das können wir gar nicht lösen.
Das heißt, für unsere Hörerinnen und Hörer, aber auf jeden Fall auch noch der Hinweis, mit mobilen Devices noch mal mehr aufpassen. Also da schon gar nichts anzuklicken, was unbekannt ist, oder noch mal mehr Achtsamkeit walten lassen.
Ich denke, das ist relativ egal, wo ich anklicke, ob ich es am Notebook, am Handy oder irgendwo anklicke. Es ist, denke ich, am Handy ist man vielleicht noch leichter dazu verleitet, schneller das anzuklicken. Und das Anklicken ist oft jetzt gar nicht so das Problem. Es gibt auch Systeme, die das schon prüfen, wie Office 365, prüft den Link, ob er in Ordnung ist, oder prüft das Attachment, ob das in Ordnung ist. Aber das ist mittlerweile schon teilweise so gut gemacht, die Seiten, oder sie verweisen mit Links auf andere Applikationen, wie zum Beispiel Dropbox, und man gibt dann dort Informationen ein, sodass es gar nicht als Phishing oder als Spoofing erkannt wird. Es geht einfach um das Mitdenken. Das ist, denke ich, das kommt auf. Der letztendliche Klick macht der Mensch, und das muss natürlich.
Kommen wir zum nächsten Begriff, Zero-Day-Exploits. Was ist denn das und was wird da erreicht?
Hier geht es darum, wir haben ja hier immer dieses Henne-Ei-Problem, also wer schneller ist, der Hacker schneller oder die Sicherheitsmaßnahmen der Unternehmen schneller. Zero-Day-Exploits sind wirklich Exploits, die die ganz neu entdeckte Sicherheitslücken sind, die ausgenutzt werden. Und hier geht es einfach darum zu schauen, diese möglichst in einem kurzen Zeitraum zu schließen und gar nicht in die Zeit zu kommen, dass man durch diesen Exploit oder durch diesen Fehler dann quasi in einen Hackangriff kommt. Das ist, hier geht es einfach darum, Virenschutzsysteme, Antivirenschutzsysteme zu verwenden, die rasch neue Signaturen laden, neu diese Exploits erkennen und entsprechend rasch auf diese Exploits reagieren können. Wir wissen ja oft, dass die Hacker vier, sechs Monate im System sind, bis sie erkannt werden. Hier geht es darum, möglichst schnell Exploits zu schließen und natürlich möglichst schnell auch zu erkennen.
Und als letztes hätten wir noch den Begriff Denial of Service. Was passiert hier und welche Auswirkungen hat das, wenn hier eine Attacke erfolgt ist?
Ich glaube, das kennt man auch. Das ist immer auch immer in den Nachrichten. Irgendwelche Geheimdienste blockieren andere Systeme von anderen Ländern. Hier werden einfach mit IT-Ressourcen quasi Unternehmensressourcen lahmgelegt, indem man zum Beispiel auf eine Webseite einen erhöhten Traffic erzeugt, sodass die Webseiten nicht mehr funktionieren. Oder Systeme so mit IT-Diensten quasi in Angriff nimmt, dass die Dienste nicht mehr funktionieren. Das trifft hauptsächlich größere Unternehmen, wo ich sage jetzt mal Flughäfen, Gesundheitsinformationen oder Gesundheitsunternehmen, Regierungen, Gemeinden, wo man versucht einfach Dienste lahmzulegen, sodass sie nicht mehr funktionieren. Da muss man sich natürlich auch dagegen schützen, diese Denial of Services zu erkennen, diese zu blocken, zu schauen, dass die nicht angenommen werden von den Systemen, ja.
Du hast zuvor erwähnt, dass es noch Bedrohungen gibt wie Man-in-the-Middle und SQL-Injection. Was genau versteckt sich denn dahinter und was passiert da?
Das sind dann Themen, die schon in den Ursprung gehen, wie gut Programme entwickelt sind, wie gut Software entwickelt ist, dass hier schon in der Software selbst keine Angriffspunkte drinnen sind, die dann zu den Fehlern führen, die wir schon oben gehört haben. Hier geht es einfach darum, sauber und ordentlich Software zu entwickeln und diese Grunddinge in der Softwareentwicklung schon zu vermeiden. Das ist eher ein Entwicklungsthema, das uns weniger jetzt betrifft in der Systembetreuung, aber gehört natürlich zum Gesamtumfang dazu.
Was uns natürlich jetzt alle brennend interessiert, ist die Schutzmaßnahmen. Kommen wir zu diesen Lösungen, wie ihr sie bei Endkunden anwendet. Auf welchen Ebenen kann man denn diese Schutzmaßnahmen ergreifen? Also Virenschutz generell ist ja ein Thema, doch da gibt es, was du mir zuvor auch erzählt hast, drei unterschiedliche Bereiche, die man im Auge haben sollte. Kannst du uns da mehr erzählen, Bernhard?
Ja, das sind einmal drei generelle Themen, die wir unterscheiden. Das eine ist das Gerät selbst, also ich sage jetzt mal der klassische Client, das klassische Handy, das Tablet, das Server. Dort läuft ein Virenschutz und dieser Virenschutz erkennt im besten Fall einen Virus, bevor er irgendeinen Schaden verursacht. Und das ist der klassische, wie wir es kennen, der klassische Ursprungs- oder der klassische Virenschutz von früher. Ja. Einfach das jeweilige Gerät und das jeweilige Device bestmöglich zu schützen vor Attacken. Das zweite ist, wir verbringen einen Großteil unserer Zeit auch in Mail-Systemen, immer mehr auch Teams, also auch in anderen Kommunikationswegen. Hier geht es darum, die Kommunikationswege, die stattfinden, möglichst sicher zu machen, also Mailverkehr sicher zu machen, Mails, die ankommen, zu prüfen, ob sie in Ordnung sind, aber auch mittlerweile Teams und Teams-Chats. Das ist der nächste Angriffspunkt, dass man das, was man per Mail schickt, halt dann per Teams zusendet. Und auch dieser Weg muss geschützt werden. Hier werden Attachments gescannt, hier werden die Mails generell gescannt, hier werden Links in den Mails gescannt. Und ist der klassische Mail-Virenschutz oder zukünftig auch natürlich bei Online-Kommunikationsmedien wie Teams. Und das Dritte, das wir haben etwas, wo wir uns ja immer auch wieder anmelden, das ist der sogenannte Identitätsschutz, zu schützen, dass mein Username und mein Passwort möglichst sicher sind, entsprechend langes Passwort zu verwenden, komplexes Passwort zu verwenden. Aber selbst wenn dieser Fall eintritt, dass das Passwort und der Username erkannt wird oder erfragt wird, dann noch eine zweite Ebene zu haben, die abgefragt wird. Das ist das klassische Multifaktor-Authentifizierung, wo wir dann einen SMS-Code zugeschickt kriegen oder über eine Authentifizierungs-App nochmal bestätigen müssen, dass der Username und Passwort in Kombination mit der Bestätigungs-SMS oder App in Ordnung ist. Also Multifaktor-Authentifizierung ist zukünftig das muss gemacht werden.
Das muss gemacht werden, ja. Das heißt, mit Client, Mail und Identitätsvirenschutz ist man schon einmal gut unterwegs, wenn man da entsprechend vorgesorgt hat. Beim Thema Virenschutz ist aber auch noch etwas wichtig, nämlich, dass man auch beobachtet, was nicht so offensichtlich ist, also was ein bisschen so im Versteckten passiert. Was gibt es denn da für Dinge, die eintreten können?
Genau, ja, wir haben ja den klassischen Virenschutz und jemand klickt oder drückt auf ein Attachment drauf und in diesem Attachment versteckt sich ein Schadcode oder ein schadhafter Code und der wird dann ausgeführt, dann schlagt der klassische Virenschutz hier an. Es gibt aber auch mittlerweile sehr gute Angriffe, die jetzt nicht einen klassischen Virus simulieren oder darstellen, sondern etwas anderes im System ausführen, wie zum Beispiel Kopieren von Daten, Prüfung der Passwörter, versuchen von Passwörtern auszuführen, um damit wieder an Passwörter zu kommen. Das heißt, das sind eigentlich keine Viren, sondern das sind kleine Programme oder Programmschritte, die ausgeführt werden, die nicht als Virus erkannt werden. Und diese gilt es auch zu erkennen. Also alle Anormalitäten, die in einem System stattfinden, also alles, was nicht eigentlich normal ist, im System zu erkennen. Genau darauf zielt der neue intelligente Virenschutz auch, der auch mit KI und mit AI kombiniert ist, diese Muster erkennt und quasi Sensoren auf den Computern oder auf den Geräten sind, die ganz genau prüfen, jede Aktion, die auf dem Gerät stattfindet, ist sie ein normales Verhalten oder ist es ein anormales Verhalten? Und wenn es ein anormales Verhalten ist, wird es angezeigt und aufgezeigt und muss geprüft werden.
Sind das dann die klassischen Seitwärtsbewegungen, die im Hintergrund
Wir sprechen hier von Seitwärtsbewegungen im System, die keinen klassischen Virus darstellen, aber Dinge sind, die nicht im normalen Alltag im System auftreten. Ja. Beispielsweise, ich versuche mich auf einen Computer hinzuverbinden und versuche da 100-mal das Passwort einzugeben. Ja. Also diese Dinge zum Beispiel, oder ich versuche mich auf einen Share zu verbinden und auf Dokumente zu verbinden und versuche mich dort auch ständig mit dem Passwort auszuprobieren, ob ich dort reinkomme. Und diese Anormalitäten, weil das tut man normalerweise nicht im täglichen Alltag zu erkennen und das quasi als Angriff darzustellen, ja. Und natürlich sich auch dagegen zu schützen.
Bernhard, was kann man denn als Unternehmer, als Unternehmerin denn nun proaktiv tun? Beziehungsweise, lass mich so fragen, was kann man tun für den Fall der Fälle, wenn etwas eintritt? Du und das Team von Ask Your Ben beratet eure Kunden ja auch, dass man sich genau solche Situationen, Anlasssituationen, die nicht sehr angenehm sind, aber dass man sich genau diese ja durchdenkt und plant, welche Schritte man dann machen kann. Was gibt's denn da für Dinge, die man sich im Vorhinein überlegen sollte?
Es sind unterschiedliche Dinge. Was wichtig ist, es gibt heute Systeme, die technisch schon helfen können, Dinge zu erkennen und natürlich auch zu entscheiden. Also beispielsweise, wenn ich erkenne, dass jemand sich im Office 365 mit meinem User, ich sage jetzt einmal, aus Russland anmeldet oder irgendwo aus Nordkorea versucht anzumelden, dann ist das nicht alltäglich. Ja? Das System kann das erkennen. Wir sprechen hier von sogenannten Risk Policies. Wenn das zutritt, dass sich hier jemand von Standorten anmeldet, die nicht definiert sind, dann wird der Account gesperrt, beispielsweise, weil dann ist es ein systemseitiger Angriff. Solche Dinge kann man heute systemtechnisch schon einstellen. Ja. Also man erkennt Dinge, die nicht normal sind in diesem Fall und kann dann darauf schon systemseitig reagieren, ohne dass der Mensch reagieren muss. Das Zweite ist natürlich, was man auch machen kann, ist dieses Zwei-Faktor-Authentifizierung, was wir bei den Identitäten machen. Wir sprechen hier von sogenannten Conditional Access. Der Zugriff zu den Systemen funktioniert nur unter bestimmten Bedingungen. Das kann jetzt sein, wenn ein SMS-Code oder eine Authentifizierung über die App zusätzlich eingegeben wird. Oder wenn ich zum Beispiel im Büro bin, brauche ich diese Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht, weil da kann ich davon ausgehen, dass das sicher ist. Wenn ich aber zu Hause bin, dann passiert es. Oder es muss sichergestellt werden, dass ich alle 10 Tage diesen Authentifizierungscode neu resetten muss. Also man kann hier mit dem sogenannten Conditional Access vorgeben, wie sich ein System verhält, wenn sich Benutzer anmelden oder Dienste genutzt werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist heute im Office 365 integriert und das ist nur eine Frage der Konfiguration und kann verwendet werden, ohne dass man hier zusätzliche Kosten hat.
Kann man sich aussuchen, wo man sozusagen nachgefragt wird, also ob es jetzt das Handy ist oder eine andere E-Mail-Adresse, welche Möglichkeiten gibt es denn, dass ich da sozusagen Informationen einhole oder mich doch wieder einloggen kann, wenn ich eine Frage beantworte, klassischer Fall zum Beispiel?
Ja, jetzt klassisch beim Office 365 haben wir zwei Möglichkeiten. Wir haben die Authentifizierungs-App, wo wir mit einer Pop-Up-Meldung auf dem Handy sagen können, okay, das bin ich oder ich muss eine Ziffer noch eingeben. Oder ich kann mir ein SMS zuschicken lassen. Ja, das sind so die zwei Möglichkeiten, die wir heute haben. Und das nächste ist natürlich ganz ein wichtiger Punkt, ist immer den Mitarbeitern mit auch zu integrieren, mitzudenken, zu schulen, zu sensibilisieren. darauf hinzuweisen, dass man Dinge einfach, ja, wie man in gewissen Situationen umgeht. Und wir versuchen uns mit unseren Kunden immer zu sagen, bitte schickt uns das Mail, wir prüfen das vorher, wenn ihr unsicher seid, oder ruft kurz an. Man erkennt das relativ schnell, wenn man ein geschultes Auge darauf hat, hier einfach mal einen Schritt zurückgehen und sicherheitshalber mehr nachzufragen. Und was letztendlich natürlich auch immer gemacht werden muss, sind die Systeme am Stand zu halten, ja, dass alle aktiven Patches eingespielt werden, dass die ganzen Updates eingespielt werden. Das gehört einfach dazu, weil ja, die Angriffe können nur passieren, wenn die Systeme unsicher sind, und die Updates sind genau dafür da, um die Lücken zu schließen. Man ist jetzt zwar immer einen Schritt langsamer, aber zumindest macht man den Weg schwerer, ja. Was aber alles nichts bringt unterm Strich, ist ja, was passiert, wenn es wirklich passiert? Und das kann passieren.
Das stimmt, das stimmt. Ich fasse es vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen nochmal zusammen. Also Risk Policies aufzustellen, ein Disaster-Szenario zu entwickeln, Conditional Access zu nützen, also auch Mitarbeiter drauf zu schulen, generell Mitarbeiter zu schulen und ein Update-Management, ein gutes und lückenloses zu implementieren. Ich denke, diese 5 Punkte waren es, die du jetzt sozusagen vorgestellt hast.
Ja, wobei man das Disaster Recovery Szenario haben wir ja noch ausgelassen, weil es kann passieren, dass ich angegriffen werde, es kann sein, dass ich verschlüsselt werde, und es kann sein, dass etwas passiert. Ja, wir können das nicht zu 100% ausschließen, aber wir müssen, selbst wenn diese Situation passiert, müssen wir einen Plan B haben, sage ich immer dazu. Mhm. Und das heißt funktionierendes Backup und ein funktionierender Restore. Ja, das muss ich haben, weil im Worst Case muss ich mich in Richtung Backup bewegen und von einem Backup die Daten wieder zuspielen zu können. Und wir gehen heute mittlerweile so weit, dass wir, vor allem wenn Kunden auch eine lokale Serverinfrastruktur haben, die Daten auch in ein externes Backup, Rechenzentrum backuppen, einfach um die Garantie zu haben, wenn am Standort alles verschlüsselt ist und die Hacker sind intelligent, sie wissen auch, dass sie das Backup verschlüsseln müssen, brauche ich ein losgelöstes Backup außer Haus. Ja, und das ist letztendlich wahrscheinlich der einzige wirkliche hundertprozentige Schutz, ja, dass man sich sicher sein kann. Ja, aber selbst auch dort natürlich könnte wieder was passieren. Aber die Stufen einfach möglichst schwer zu machen. Ja, wenn ich lokal angegriffen bin, verschlüsselt bin, wenn mein lokales Backup verschlüsselt ist, dann muss ich zumindest ein externes Backup haben, wo ich wieder zurücksteigen kann. Und das kostet heute nicht mehr viel. Das ist mittlerweile alles in einem vernünftigen Bereich und gehört einfach gemacht bei den Systemen.
Das heißt, Bernd, hat einen hundertprozentigen Schutz, den gibt es in der IT nicht. Können wir das so festhalten? Aber es ist gut, wenn man vorsorgt.
Ich kann es nicht garantieren, und wir können die Wege schwer machen, ja. Den Hackern überhaupt den Zugang zu ermöglichen oder das Verschlüsseln zu ermöglichen oder den Angriff zu ermöglichen. Aber selbst wenn es passiert, brauchen wir einen Plan B, und der Plan B heißt Backup und Restore, der auch im Zugriff ist, im Notfall.
Wenn jetzt Unternehmen unsicher sind, zu sagen, oh, jetzt weiß ich eigentlich gar nicht, habe ich einen guten Virenschutz auf den 3 Ebenen, die du vorgestellt hast, habe ich eine gute Risk Policy oder ein gutes Update Management. Ihr von Ask Your Ben bietet ja hier Security Checks an. Was macht ihr da genau? Wie sieht so ein Security Check aus?
Der Begriff ist ja sehr weitläufig, der Security Checks. Wir machen jetzt keine klassischen Checks, ob die Webseiten in Ordnung sind oder ob das sicher ist oder ob die Zugangsseiten sicher sind. Da gibt es Spezialisten, die nichts anderes machen oder das besser machen können wie wir. Was wir schauen, sind einfach genau diese Grunddinge. Gibt es einen Virenschutz am Client? Wie ist der Mail-Virenschutz? Wie ist die Firewall? Ist die aktuell? Wie sind die Handys geschützt? Gibt es interne Richtlinien, wie Mitarbeiter mit gewissen Dingen umgehen? Ja, wir haben auch die Möglichkeit, mit Tools zum Beispiel einen sogenannten Check der Systeme zu machen, um Schwachstellen in den Systemen zu erkennen. Microsoft hat im Office 365 einen eigenen Bereich, der nennt sich Scorecard, im Secure Scorecard, wo man anhand von, ja, wo Microsoft auswertet, wie gut ist das System, das eingesetzt wird. Und man bekommt auch dort Maßnahmen oder Ideen, wie man das System verbessern kann, gereiht nach Punkten und nach Prozenten, so dass man auch eine Priorisierung hat. Das heißt, es ist ein ständiges Arbeiten am System, um besser zu werden und das System auch aktuell zu halten. Es ist so unterm Strich schauen wir uns die Themen an, wir schauen uns die Computer an, wir schauen uns die Server an, wir schauen mit Tools kurz drüber, wie es den Systemen geht und wie gut sie konfiguriert sind. Wir schauen uns Office 365 an und erkennen anhand dieser Themen, ob es ein Verbesserungspotenzial gibt oder nicht, und setzen das dann mit dem Kunden gemeinsam um.
Also das ist schon der erste Schritt von Unternehmen, um in eine sichere IT-Zukunft zu gehen, könnte man das so nennen.
Ich denke schon, ja. Ja, oft ist man sich gar nicht bewusst. Ich erlebe immer wieder in Richtung Backup, wenn ich frage, wie macht ihr das Backup, kommt oft ein Seufzen zurück. Ja, es wird schon gemacht werden, aber so wirklich wissen tut man es dann vielleicht nicht. Und wenn ich dann frage, wann habt ihr das letzte Mal zurückgesichert, ja, oder auch die Frage, welchen Virenschutz verwendet ihr? Und es kommen sehr oft keine Antworten zurück. Und ich glaube, das ist dann so der Punkt, wo man sagen muss, okay, dann muss man sich das genauer anschauen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie jetzt ein Seufzen sozusagen vor, nämlich weil Sie sich fragen, habe ich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geschult? Habe ich ein gescheites Update-Management? Wie schaut es mit meinem Backup aus? Dann zögern Sie nicht und kontaktieren Sie Ask Your Ben. Ich weiß, dass du, Bernhard, und dein Team, dass ihr das wunderbar löst. Und ich danke dir sehr für diese Einblicke, was alles für Bedrohungsszenarien sind für Unternehmerinnen und Unternehmer und dass es hier wirklich gescheiter ist, gut vorzusorgen und sich wirklich mehr Gedanken zu machen, wie man das Unternehmen und die Unternehmensdaten schützen kann und wie man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schult. Danke dafür, Bernhard. Und ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben viel mitgenommen aus diesem Gespräch.
Sehr gerne und bis zum nächsten Podcast.